zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Akademiegespräch am Mittag. Es gibt wohl wenige Lebensbereiche, wo Faszination und Beklemmung so eng beieinander liegen wie beim medizinischen Fortschritt. Was sich hier tut, das geht uns unter die Haut, weil wir von allem auch selbst in unserer körperlichen Existenz betroffen sein könnten. Und das zeigt sich im Positiven wie im Negativen. Immer wieder überkommt ein basses Erstaunen und ungläubiges Kopfschütteln darüber, was heute alles schon geht oder in Kürze möglich sein sollte, um uns vor Krankheit und Leiden zu bewahren. Und gleichzeitig beschleicht uns so ein mulmiges Gefühl, ob das alles wohl seine Richtigkeit hat, ob wir noch Herr der Lage sind und bleiben. Oder entwickelt sich das alles in eine Richtung, die am Ende niemand mehr beherrschen und verantworten kann, weil sie letztlich auch niemand mehr vollständig versteht. Umso wichtiger ist es für die Akzeptanz der neuen Segnungen der Medizin, dass wir uns sehr gründlich überlegen, was wir tun und ob wir all das, was wir machen können, auch machen sollen. Mit dem Stichwort sollen ist das Feld der Ethik markiert, also jene Branche innerhalb der Wissenschaft, die wir uns leisten, um uns auf bestem Kenntnisstand, ich sag mal, zu vergewissern, dass bei allen Heilungen und neuen Therapiechancen, von denen wir träumen, niemand Schaden nimmt oder in seinen Rechten verletzt wird. Und genau darüber wollen wir heute Mittag eine Stunde lang miteinander ins Gespräch kommen. Und dafür darf ich wieder einmal zwei extrem spannende Gäste begrüßen, von denen ich tiefe und weiterführende Gedanken erwarte und auf die ich mich seit Tagen schon freue. Frau Prof. Dr. Alena Büchs ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien und zugleich Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München, TUM. Als Mitglied und dann Vorsitzende des Deutschen Ethikrats stand sie vor allen Dingen in den turbulenten Corona-Jahren ganz im Rampenlicht der öffentlichen Debatten. Sie wurde zu der vielleicht prominentesten Vertreterin ihres Fachs und führte vielen vor Augen, warum die ethische Reflexion so wichtig ist und auch was sie zu leisten vermag. Mit allen Nachteilen natürlich, die es auch haben kann für Sie persönlich, dass Sie für Krawallmacher, sage ich mal, zur Projektionsfläche wurde. Liebe Frau Professorin Büchs, danke, dass Sie uns heute dazwischen schieben.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen. Unser zweiter Gast hat ebenfalls eine exponierte Spitzenstellung inne. Herr Prof. Dr. Markus Lerch ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des LMU-Klinikums mit seinen 28 Fachkliniken und den beiden großen Campi. Und er ist auch Vorstandsmitglied der neuen M1 Munich Medicine Alliance, in der auch die TUM und das Helmholtz-Zentrum mitarbeiten, um die Ergebnisse der Spitzenforschung schneller an die Patienten zu bringen. Professor Lerch verantwortet also für eines der größten innovativsten und forschungsstärksten Häuser der Republik genau jenen medizinischen Fortschritt und hat die Aufgabe, ihn um der Patienten willen zu forcieren und dafür auch ein gutes Investitionsklima zu schaffen. Er hat selbst mit Blick auf die Bauchspeicheldrüse die wissenschaftlichen Erkenntnisse so weit vorangebracht, dass dadurch neue Ansätze für die Diagnose und die Therapie von Patienten möglich wurden. Auch Ihnen, lieber Professor Lerch, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Akademiegespräch.
Vielen Dank für die Einladung in die Katholische Akademie.
Diesmal nur virtuell. Ja, und damit kommen wir aber auch gleich zur zentralen Frage, die wir auch der Ausschreibung der Veranstaltung überstellt haben, nämlich ob unsere moralischen Werte im rasanten medizinischen Fortschritt unter die Räder kommen. Frau Professor Büchs, Ihre Innung hat die Aufgabe, über die ethischen Facetten medizinischer Methoden nachzudenken. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der sich das Rad immer schneller dreht und wo in immer kürzerer Taktung Innovationen erzielt werden. Die KI revolutioniert natürlich die gesamte Welt, also auch die Medizin, aber auch Bioprinting, Gen- und Zelltherapie, Nanotechnologie, Datenintegration. Da ist gerade so viel los. Ständig tauchen neue Themenfelder auf, auch neue ethische Fragestellungen. Aber zumindest so wie ich mir das vorstelle, lässt sich doch das Nachdenken über diese Fragen jetzt nicht im gleichen Maße exponentiell beschleunigen, wie die Entwicklung gerade voranpeitscht. Werden Sie da früher oder später abgehängt? Oder denken Sie einfach schneller nach?
Das ist eine sehr große Frage. Da würde ich einen Unterschied einziehen wollen. Ich glaube, es gibt eine Entwicklung in der Wissenschaft und in der Gesellschaft, ethische Fragen schon sehr früh mitzudenken. Und das hat an Tempo enorm gewonnen. Ich glaube, man darf schon sagen, früher ist die Ethik hier und da auch mal der wissenschaftlichen oder gerade auch der medizinischen Entwicklung hinterhergelaufen. Und ich glaube, das hat sich sehr verändert, weil das Fach gelernt hat, Wir müssen verstehen, was da in der Medizin, ich spreche jetzt mal für meinen Bereich, was da in der Biomedizin tatsächlich passiert. Wir müssen da am Ball bleiben. Wir müssen versuchen, sozusagen am Puls der Forschung unser Ohr zu haben und rasch zu reagieren und vielleicht sogar gemeinsam zu arbeiten. Also wir haben an der TUM beispielsweise inzwischen einen Ansatz nicht nur entwickelt, sondern auch implementiert, der nennt sich Embedded Ethics. Eingebettete Ethik. Da sind wir von Anfang an einer Technologieentwicklung bis zum Schluss, wirklich bis zu einem fertigen beispielsweise Medizinprodukt dabei. Das ist neu. Und das sind so die letzten 20 Jahre. Und ich nehme auch in der Gesellschaft wahr, dass Fragen der Folgen für einzelne Menschen oder für bestimmte Gruppen oder auch für uns alle als Gesellschaft, Sie haben es erwähnt, ne, was bedeutet KI für uns? Also ChatGPT kracht in die Welt. Und noch am nächsten Tag, schon in der Tagesschau, wird über ethische und gesellschaftliche Implikationen gesprochen. Das hat mein Herz erfreut. Da hat man gesehen, wir sind, was das anbelangt, was technologische und auch biomedizinische Entwicklung anbelangt, als Gesellschaft, da sehr viel aufmerksamer. Ich würde das also insofern verneinen und sagen, ich glaube, da halten wir ganz gut Schritt. Wir können das ja gerne noch ein bisschen aufdröseln. Aber ich gebe Ihnen recht in einem dritten, letzten Bereich, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Ich glaube, und da bin ich ganz gespannt, was Herr Lerch dazu sagt. Ich habe den Eindruck, dass ein etwas größerer und vielleicht sogar wichtigerer Teil der heutigen biotechnologischen Entwicklung außerhalb der klassischen, auch universitären Wissenschaft stattfindet. Und insbesondere was den Bereich, der mich sehr beschäftigt, also die KI, die großen Sprachmodelle, die generative KI, die agentische KI, was da so als nächstes kommt, vielleicht sogar die generelle künstliche Intelligenz, dass diese Dinge inzwischen in Unternehmen, in riesigen, großen Unternehmen primär sozusagen sprunghaft vorangetrieben werden. Und da passiert es Ethikerinnen und Ethikern dann doch ab und zu. Wir waren vom Ethikrat, Sie haben es erwähnt, erstaunlich vorbereitet mit einer Stellungnahme. Als ChatGPT dann kam, konnten wir kurz danach eine Stellungnahme publizieren. Aber deswegen weiß ich, dass wir damals, als ChatGPT kam, auch wirklich überrascht waren. Gesagt haben, ui, jetzt müssen wir mal in die Stellungnahme hineingucken, eventuell anpassen. Gott sei Dank passte alles und wir hatten die Grund Ideen der ethischen Analyse war alles schon da. Aber es gibt Entwicklungsbereiche, die sind ein bisschen, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, ob Herr Lerch das ähnlich sieht oder das vielleicht anders wahrnimmt, ein bisschen stärker inzwischen abgetrennt von der früher in meiner Wahrnehmung stärker verschränkten gemeinsamen Entwicklung zwischen universitärer Forschung, industrieller Forschung und Unternehmen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zwischen Europa und Deutschland, wo ich glaube, das funktioniert noch sehr gut. Bei uns in München natürlich vor allem. Und vielleicht den USA und auch China und anderen Gegenden.
Wenn ich jetzt höre, dass Sie sagen, nach diesem Konzept der Embedded Ethics soll quasi in die Produktentwicklung von Anfang an diese ethische Reflexion mit rein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das außerhalb der universitären Forschung auf offene Ohren stößt. Also würden Sie da auch sagen, in diesem dritten Sektor läuft, oder haben Sie da noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, bis mal der Großteil der Branche tatsächlich versteht, dass das wichtig ist, und zwar von Anfang an?
Also auch dort gibt es große Fortschritte. Es gibt Unternehmen, auch große Technologieunternehmen, die das schon ernst nehmen. Und wo, also gerade auch globale Unternehmen, das muss man ganz klar sagen, die in vielen Märkten unterwegs sind, die wissen, sie müssen sich an ganz unterschiedliche auch politische und regulatorische und rechtliche Gegebenheiten ein Stück weit anpassen, wenn sie da erfolgreich sein wollen. Microsoft, Google und so weiter. Die haben schon auch richtig dicke Unternehmenszweige, die sich zum Beispiel mit Non-Profit-Initiativen im digitalen Bereich, mit demokratiefördernden, also Jigsaw ist so ein Beispiel, das ist ein Unternehmensteil, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Microsoft. Die machen nichts anderes, als sich mit Demokratieförderung zu beschäftigen. Also da ist schon viel Bewusstsein da und das war auch so bei Meta beispielsweise. Jetzt muss man sagen, in den letzten, ich würde tatsächlich sagen, 2, 3, 4 Jahren hat es hier Rückschritte gegeben, und ist so ein bisschen aus der Mode geraten, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir die Produkte so machen, dass sie möglichst gesellschaftlich was Gutes bewirken. Da hat es ja politische
Da hat man
Änderungen
in den
gegeben.
USA ja nicht gerade den Eindruck, dass das auf dem Vormarsch ist. Glauben Sie denn, das ist eine Delle, die sich wieder aufholen lässt, oder ist das eine Trendumkehr und jetzt geht es nur noch bergab?
Jetzt spreche ich als Wissenschaftler, ich bin Optimistin, es geht immer wieder bergauf.
Immer.
Das muss man mal sagen. Also Schatten wechseln sich immer ab, im Großen wie im Kleinen. Aber jetzt mal sehr ernsthaft geantwortet, als Wissenschaftlerin bin ich zutiefst in Sorge über die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit. Und man muss das so deutlich sagen, sowohl im universitären Bereich als auch was in den Tech-Konzernen passiert, diese Durchdringung zwischen Unternehmen und Politik. Also Elon Musk als klassisches Beispiel, der ja nun wirklich eine große Plattform hat, auch ein großes KI-Labor, viele, viele verschiedene Unternehmen, der gleichzeitig da irgendwie eine Behörde kurzzeitig leitet, deren Erfolge gering und deren Schadenseffekte signifikant sind. Das sind einfach relativ neue Entwicklungen, die wir jetzt sehen. Und da glaube ich, wird die Wissenschaft auch im Bereich der Medizin, was dort gerade passiert, was an Studien gestoppt wird, was an Fördermitteln, gerade von staatlichen Fördermitteln zurückgehalten wird, was da an Laboren kaputt geht, an Arbeitsgruppen, was an jungen Menschen ins Ausland geht, auch sehr renommierte Kolleginnen und Kollegen, die das Land verlassen oder sich zurückziehen. Und noch muss man sagen, ist das ja etwas, was in den USA passiert. Und ich bin täglich dankbar, dass bei uns die Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang hat. Aber das ist etwas, wo, glaube ich, alle aus der Wissenschaft gegenwärtig doch besorgt hinschauen. Und ich glaube, das wird einen längerfristigen Effekt haben. Und als, wenn ich das als letzten Satz sagen darf, als Vertreterin eines Faches, das so wie die Theologie im Übrigen auch, die Theologie teilt sich das mit der Ethik, mit der Philosophie, mit der Gerechtigkeitstheorie. Und mit vielen anderen Fächern, auch mit vielen wissenschaftlichen Fächern, also von der Krebsforschung, über natürlich die Forschung zu Klimaveränderungen und solchen Dingen, sind wir gerade in den USA nicht gern gesehene Fächer. Und das ist ein Trend im Großen. Deswegen habe ich versucht, da so zu
Ja.
unterscheiden.
Jetzt
Ich
haben
habe
wir.
tolle Erfolge gefeiert, aber im Augenblick ist man ein bisschen in Sorge.
Jetzt haben wir hier in Europa noch paradiesische Verhältnisse und hoffen mal, dass das auch so bleiben wird. Herr Professor Lerch, jetzt gerade ging es um diesen Antagonismus zwischen der Ethik auf der einen Seite und dann vor allen Dingen der nicht-universitären freien Forschung. Sie haben in Ihrem Laden ja Verantwortung für beides, sowohl dafür, dass die Entwicklung zugunsten der Patienten vorankommt, auch dass sie für Investoren pekuniäre Früchte trägt. Gleichzeitig betreiben Sie in Ihrem Klinikum aber auch ethische Gremien. Wie halten Sie zwischen diesen beiden Facetten die Waage? Also wie werden im Konfliktfall tatsächlich Abwägungen getroffen, wenn man entscheiden muss zwischen Verwertung und Verantwortung oder zwischen Wirtschaft und Moral, wenn ich es ein bisschen pathetisch formulieren soll?
Das ist für uns nicht so schwer. Wir sind ja eine Einrichtung des Freistaates. Wir sind ja nicht privatwirtschaftlich aufgestellt. Wir müssen, was uns zunehmend schwerer fällt in der momentanen Situation, irgendwie ein ausgeglichenes Betriebsergebnis hinkriegen. Schaffen wir fast alle Unikliniken nicht mehr, aber wir haben keine Gewinnoptimierung. Den ersten Punkt, den Sie gesagt haben, wird Ethik berücksichtigt? Genau das, was Alena Büx gesagt hat. Wir berücksichtigen heute viel früher und direkt von Anfang an. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor 10 Jahren einen Antrag beim Europäischen Sozialfonds gestellt. Da ging es um ein ziemlich großes Projekt von 5 Millionen. Da ging es um Genetik von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und Lebererkrankungen. Und warum sind wir gefördert worden? Weil wir von Tag 1 ein Projekt dabei hatten von einer Bioethikerin, der Sabine Salloch, inzwischen an der Medizinischen Hochschule Hannover, die von Anfang an Mitantragstellerin war und die nichts anderes gemacht. Wir hatten für diese Erkrankungen, ich habe mich lange mit erblichen Pankreaserkrankungen beschäftigt, eine Selbsthilfegruppe gegründet. Die hatte bis dahin 200 Mitglieder und ihre Verwandten. Und die hat ganz gezielt untersucht, im Rahmen dieser Förderung, was sind denn die Erwartungen von Patienten? Was sind denn die Ängste von Patienten? Wie müssen wir denn unsere Forschung ausrichten? Welche Forschungsfragen werden denn von Patienten an uns herangetragen? Also die Ethik war von Anfang an am Tisch, von Anfang an dabei und hat von Anfang an mitgestaltet. Und so ist es bei vielen Dingen. Sie haben nach den Institutionen gefragt. Wir haben nicht nur eine Ethik, ich war selber mal 18 Jahre in einer Ethikkommission Mitglied. Wir haben von der medizinischen Fakultät natürlich eine Ethikkommission, die völlig frei ist von den Belangen des Klinikums, die über jeden Forschungsantrag entscheidet. Wir wissen auch genau, wie viel das sind, weil wir da ein Register angelegt haben. Stand heute sind das 2438 verschiedene Studien, die am LMU-Klinikum alleine durchgeführt wurden, alle mit einer ethischen Beurteilung durch die Ethikkommission. Das ist heute selbstverständlich. Wir haben für ethische Grenzfälle, wir haben gerade gestern eine Veranstaltung bei uns im Haus gehabt, da hat unser klinisches Ethikkomitee, was aus 10 Menschen zusammengestellt ist, aus verschiedenen Bereichen des Klinikums, auch einem Medizinethiker, dem Georg Markmann, die Fragen an der Grenze zwischen Leben und Tod, also ganz schwierige Fragen, der Abtreibungswunsch einer 14-Jährigen, die im 6. Monat schwanger ist, der Wunsch eines Patienten zum assistierten Suizid, der heilbar wäre. Solche Fragen werden bei uns von diesem seit 10 Jahren von diesem klinischen Ethikkomitee bearbeitet. Und gerade gestern hatten die ein großes Symposium auch zum assistierten Suizid und dem Verfassungsgerichtsurteil von 2020, wie unterschiedliche Aspekte es gibt, damit umzugehen. Und dann haben wir natürlich an der LMU auch noch in der Einrichtung, die heißt ZEP, Zentrum für Ethik und Philosophie in der Praxis, wo alle Einrichtungen an der LMU zusammenarbeiten. Das wird Alena Bix bestens vertraut sein, die sich mit solchen Fragen beschäftigt. Also ich teile die Sorge nicht, dass wir ethische Belange vernachlässigen, sondern ich stimme Alena Büx zu, dass wir sie heute viel früher, auch unser Patientenhaus für das Comprehensive Cancer Center hat natürlich einen Patientenbeirat, der die Agenda setzt. Ja, das sind heute Selbstverständlichkeiten. Die zweite Frage, die Alena Büx aufgeworfen hat, wo entwickelt sich KI? Und tatsächlich, also
Darf ich an
ja,
der Stelle, entschuldigen Sie, Herr
ja,
Professor Reich,
natürlich.
an diesem Punkt ein bisschen nachhaken? Das ist ja eine sehr beruhigende Nachricht, wenn Sie das beide so sehen. Aber was passiert denn dann mit den Ergebnissen solcher ethischen Reflexionen? Landet das in einem Appell an die Unileitung oder an die Konzerne oder an den Staat um Regulation? Und kommt es tatsächlich vor, dass so ein laufender, mit viel Geld im Hintergrund rollender Produktentwicklungsprozess gestoppt wird, mit einem Moratorium, weil eines dieser ethischen Gremien sagt, Moment mal, wir würden lieber noch mal ein Jährchen nachdenken, bevor das hier weitergeht.
Damit unterstellen Sie ja, dass wir Produktentwicklung machen. Ja, wir machen Erfindungen, wir machen Ausgründungen in der Biomedizin. Die Produktentwicklung findet bei uns nicht statt. Viel entscheidender ist, und ich sehe im Moment den Konflikt nicht aus unserem Bereich, weil wir die Ethik von Anfang an einbeziehen, entwickelt sich das ja mit Begleitung der Ethik das Projekt. Deshalb versuchen wir da genau das Szenario zu vermeiden, dass man irgendetwas entwickelt, was am Ende unethisch wahrgenommen wird und was man dann stoppen müsste. Wenn die Ethik von Anfang an dabei ist, sollte so etwas eigentlich nicht passieren. Produktentwicklung außerhalb, die wir befördern, die wir auch anwenden, ja, da gibt es in der Tat Konflikte. Wir haben selber eine Gentherapie zum Beispiel für eine erbliche Form der Blindheit entwickelt, die inzwischen angewendet wird. Und ich habe neulich einen 12-Jährigen getroffen, der blind war und heute wieder sehen kann. Ja, Gentherapie ist ein Gebiet, wo ganz rasche Fortschritte gemacht werden, wo Fortschritte auch vielleicht anders als bei der KI, aus dem Klinikumsbereich, aus den Universitäten, aus der Akademie heraus die Ideen geliefert werden. Die Entwicklung zum Produkt muss dann immer außerhalb passieren, weil eine staatliche Einrichtung hat irre Schwierigkeiten, Venture Capital zu kriegen. Man muss dafür eine Firma gründen. Das machen wir. Das macht auch die TUM in ganz großem Stil, Firmen auszugründen, die dann diese Produkte in die Marktreife bringen, damit sie wieder zurück beim Patienten angewendet werden können. Und im Bereich der Gentherapie gibt es tatsächlich ganz schwierige ethische Fragen. Da machen wir nach 30 Jahren Forschung rapide viele Fortschritte, die sich jetzt erst manifestieren und die jetzt erst beim Patienten ankommen. Wir haben inzwischen 55 Patienten mit einer erblichen Form der Muskeldystrophie, die sonst gestorben wären, behandelt, die heute geheilt werden können. Ich habe Ihnen das Beispiel mit der Blindheit. Wir haben heute Blutkrankheiten, die heilbar sind, die früher quälend das ganze Leben beeinträchtigt haben, die man heute mit einer Gentherapie, indem man dem betroffenen Patienten Zellen entnimmt, diese Zellen genetisch modifiziert, diese Zellen dem Körper dann zurückgibt und die das ausgeschaltete Gen komplett ersetzen können. Das ist relativ einfach. Schwierig wird es, wenn diese Gentherapie dann in die Keimbahn, also in das Erbmaterial des Betroffenen eingreifen und dann nicht nur er vielleicht von der Krankheit geheilt wird, sondern das auch Einfluss auf viele nachfolgende Generationen seiner Kinder und Kinderkindes haben. Aber wenn man in die Keimbahn eingreift, da ist Alena Buchs nun wirklich die beste Expertin, und hat sich da schon mehrfach zu geäußert, wo da die ethischen Grenzen und die ethischen Probleme tatsächlich liegen.
Darf ich
Ja,
noch kurz
nein.
ergänzen?
Doch gerne zu Ihnen über, gerne ergänzen und dann auch gerne über diese Problematik der Vererbbarkeit von Eingriffen etwas
Sehr
sagen.
gerne. Ich würde gerne zwei, drei Kleinigkeiten ergänzen, weil ich finde Ihre Frage, die Sie initial gestellt haben, wirklich richtig. Was passiert denn da eigentlich? Und ich glaube, Herr Lerch und ich würden beide bestätigen, die Ethikkommission stoppen auch mal was. Also st passiert ständig. Ich war in drei Ethikkommissionen in drei Bundesländern. Also ich kenne das aus unterschiedlichen Kontexten. Und immer wieder mal sagt eine Ethikkommission, tut uns leid, so geht es nicht. Ihr müsst hier und da dran denken. Das ist integriert. Das ist Standard. Das gehört heute dazu. Und dann nehmen die Kolleginnen und Kollegen das mit, fluchen einmal laut, und geben sich Mühe und kommen wieder in die Kommission. Und dann hat man es verändert und dann ist es meistens gut.
Ein letzter Aspekt nochmal da, dann lasse ich das Thema auf sich beruhen. Aber es ist ja doch für viele in der Gesellschaft angstbehaftet, die jetzt nicht unterscheiden zwischen der Forschung an den Unis und der Produktentwicklung in den Niederlassungen.
Da wollte ich gerade hin. Es ist ganz wichtig, mal einmal deutlich zu sagen, dass Sie hier zwei Experten sitzen haben, die aus einem ganz spezifischen Bereich kommen. In der Medizin entwickelt man entweder neue Arzneimittel oder neue Medizinprodukte. Die sind bei uns durch einen rechtlichen Rahmen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene, wirklich, ich sage immer, eigentlich fast schon überreguliert. Also da sind Herr Lerch und ich uns, glaube ich,
Kann
auch.
ich zustimmen, völlig überreguliert.
Wir haben da die Schraube wirklich, wirklich eng gedreht. Das sind die Juristen, das sind nicht die Ethiker. Das möchte ich hier auch mal deutlich sagen. Also da passen wir auf in dem Bereich, weil wir wissen, es geht an den Patienten. Ja, die Menschen sind ja Teil der Forschung zum Teil. Es wird ja an Menschen auch oder mit Menschen, mit Patientinnen und Patienten geforscht. Da muss man sorgfältig sein. Da ist Ethik eingezogen seit wirklich Zeit und das funktioniert super.
Also,
So, und dann gibt es die Bereiche. Und das sind entweder die absoluten Grenzfragen, die Keimbahn, können wir gleich drauf kommen, das wird in Deutschland gar nicht gemacht. Das ist so eine Grenzfrage, da reden wir auf der höchsten gesellschaftlichen Ebene darüber, ob man das überhaupt anfassen sollte, und global. Oder die Bereiche außerhalb der Medizin, und die rücken jetzt interessanterweise an die Medizin heran, und das ist eben der Bereich der künstlichen Intelligenz, der algorithmischen Medizin. Und da passiert es im Moment halt manchmal, aber auch da sage ich den Leuten immer, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass auf einmal jeder Arzt nur noch auf ChatGPT guckt. Das geht gar nicht bei uns. Das darf man gar nicht. Das ist tatsächlich verboten.
habe ich neulich noch gehört, dass jemand so mit seinem Handy und ChatGPT im Operationssaal.
Ja, die
Also,
können.
ja.
ChatGPT kann man benutzen, aber man darf sich als Arzt oder als Ärztin, also das ist berufsrechtlich nicht zulässig. Das ist auf sozusagen der praktischsten Ebene nicht zulässig. Da muss man gar nicht über Ethik reden, sondern das ist einfach schlicht nicht möglich, dass man an ein technisches System beispielsweise vollständig etwas delegiert oder sich da voll drauf verlässt. Und wenn man es in der Praxis nutzen würde, also wenn Herr Lerch das jetzt für seine Klinik, irgendein Tool, das auf dem Sprachmodell von ChatGPT beruht, wenn er das einführen wollen würde, müsste es ein geprüftes Medizinprodukt sein. Und dann sind wir wieder in dem Bereich, über den wir gerade gesprochen haben.
Und das machen wir. Man muss wirklich unterscheiden, wie Frau Büchs eben gesagt hat, die Large Language Models, beziehungsweise wir nennen es ja künstliche Intelligenz, die von großen Industriekonzernen mit Milliarden, im Moment wird ein Geld verbrannt dafür, was man sich überhaupt von den Dimensionen gar nicht vorstellen kann. Und das, was wir machen, natürlich investieren wir als Klinikum in Large Language Models, in Foundation Models. Wir kaufen Hardware und Software, um für unseren eigenen Bereich solche Modelle zu entwickeln. Die basieren aber, das ist ganz wichtig, auf unseren Informationen, auf unseren gesicherten Datenquellen, auf den Patienten, auf den Daten von 4,2 Millionen Patienten, die wir heute nutzen dürfen, in anonymisierter und pseudonymisierter Form, um daraus zu lernen. Das ist was ganz Wichtiges. Und der wichtigste Effekt dabei, den wir damit erzielen wollen, ich habe vor 2 Tagen zufällig einen Vortrag von Eric Topol gehört und das mit ihm diskutieren können, ist die Befreiung von administrativen Aufgaben. Da geht es darum, aus unseren Arztbriefen zu lernen, unseren eigenen, von unseren Ärzten, wie eine künstliche Intelligenz Arztbriefe schreibt, ja, die der Arzt dann nur noch korrigieren muss. Arztbriefe zu verfassen, wo keine 15 Sekretärinnen oder anderes mehr dazwischen geschaltet sind, um administrative Vorgänge wirklich abzukürzen. Und Keyboard Liberation ist das Ziel. Also den Arzt weg vom Computer und wieder zurück zum Patienten zu kriegen, um administrative Aufgaben wirklich zu verkürzen. ChatGPT macht was ganz anderes. ChatGPT lernt von fragwürdigen Quellen. Erstens mal sind sie die Piraten des Internets. Sie sind auch die
Alles
Piraten. Alles
geklaut.
geklaut. Sie sind
Alles
auch die,
geklaut,
auch
wie
die,
geklaut.
auch die Piraten von Fachbüchern, die wir geschrieben haben.
Ja.
Ja, Frau Büchs und ich haben Bücher geschrieben, die jetzt, ohne dass sie irgendwas dafür zahlen, von ChatGPT eingescannt worden sind und jetzt verwendet werden, um Fragen zu beantworten mit einem Large Language Model. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, weil was diese Modelle alle machen, ist, sie lügen und sie halluzinieren. Wenn sie keine gute Antwort haben, erfinden sie eine. Ja, und das macht sie relativ unzuverlässig bei bestimmten konkreten Fragen. Und wenn sie nachfragen, wenn sie gezielt fragen, ChatGPT, wird es immer das Gegenteil behaupten von dem, was es vorher gesagt hat. Das ist also sehr entgegenkommend gegenüber dem Frager. Ja, wenn sie sagt, kann doch nicht sein, Donald Trump muss doch der größte Vertreter der Freiheit sein, dann findet es die Quellen, um das dann zu belegen und ihnen zu servieren. Das ist was völlig anderes, als wenn sie KI im Bereich der Medizin einsetzen, so wie Fabian Theis an der TUM das macht, wie Björn Eskow hier bei uns das macht. Da gibt es ganz viele hochqualifizierte Leute, die arbeiten mit den mit zuverlässigen Informationen, die wir selbst als Forscher geschaffen haben, in
Jetzt,
unserem
ja.
eigenen den. Und die Dinge
Das
muss man und die Dinge muss man unterscheiden.
macht doch die erstaunliche Qualität der Antworten von ChatGPT auch aus, dass diese Datenbasis einfach so wahnsinnig groß ist, abgesehen natürlich von der Halluzination. Wenn Sie jetzt sagen, Sie bespeisen ein System mit eigenen Daten, da sind Sie ja, weiß ich nicht, im Nanopromillebereich dessen an Volumen einfach, was an Daten da ist. Reicht das denn aus, um wirklich die Qualität auch zu erreichen? Und haben Sie damit nicht intern auch ein Bias-Problem, in dem Sinne, dass einfach Verschiebungen im Befund oder Zufälle sich dann auch in den Antworten und Ergebnissen niederschlagen und damit vielleicht Schieflagen in der Datenlage chronifizieren, statt sie auszuräumen?
Für manche Fragen reicht es aus, für andere Fragen nicht. Wenn Sie zum Beispiel durch Machine Learning lernen wollen, bestimmte Computertomografien oder Bilder vom Augenhintergrund zu erlernen, dann reichen die 300.000 Fälle, die wir haben, nicht. Dann tun wir uns mit anderen zusammen und es gibt inzwischen ein Dutzend Publikationen, was Sie alles vom Augenhintergrundfoto eines Menschen alles ableiten können. Es gibt einen richtigen Hype, die sagen, man kann den Blutdruck in 10 Jahren vorhersagen, ist bisher nicht bestätigt worden. Man kann die Inzidenz von Krebs und Herzrhythmusstörungen vorhersagen durch das Augenhintergrundbild. Also wir reden nicht von der Iris-Diagnostik, sondern wir reden von dem Gefäßbild am Augenhintergrund. Da gibt es im Moment eine Explosion von Publikationen. Was ich eigentlich am faszinierendsten finde, ist, dass man mit fast hundertprozentiger Sicherheit am Augenhintergrund und wir Ärzte studieren den Augenhintergrund seit Helmholtz, also seit 1912. Ja, wir können als Ärzte, wenn wir den angucken, nicht sagen, ob der Augenhintergrund zu einem Mann oder zu einer Frau gehört. Die Large Language Models können das mit fast hundertprozentiger Sicherheit. Und das ist etwas, das ist schwer zu verstehen, aber das ist die Stärke und die Kraft dieser Art von künstlichen Intelligenz oder in Thoraxaufnahmen, in Röntgenaufnahmen, in CT-Aufnahmen einen Herd zu finden, den der normal trainierte Radiologe übersehen hätte. Also da wird sie unglaublich gut und da ist richtig, aber Sie müssen wissen, diese Art von künstlicher Intelligenz ist von wirklich Experten befundeten Röntgenbildern aus inzwischen 32 Kliniken gebaut worden. Die ist nicht durch Zufallsfunde im Internet, so wie ChatGPT, zusammengesetzt worden. Und deshalb ist sie gut. Das ist Expertenkünstliche Intelligenz, während das andere, ich sage jetzt mal vorsichtig und vielleicht zu lapidar, Pirateriekünstliche Intelligenz ist, wo die Quellen zwar viel größer sind, aber auf teilweise fragwürdige Art und Weise reingekommen. Man versucht das mit der Masse zu korrigieren, aber das Halluzinationsproblem hat man bisher nicht im Griff.
Frau Büx, jetzt führt mich das wieder zu Ihrem Schwerpunkt, auch KI. Da ist ja immer dieses Prinzip des Human in the Loop. Also irgendwo wird nochmal eine Schleife bei einem Menschen gedreht, einfach aus ethischen Gründen, damit auch die Verantwortung übernommen werden kann. Wenn man sich anhört, was da heute alles geht und wie viel besser die Erkenntnisse der KI selber sind, wird sich das halten lassen? Wird das überhaupt sinnvoll sein? Oder muss man nicht doch irgendwann auch Verantwortung und Entscheidungen abtreten an die KI, wenn sie so gut aufgestellt ist, wie Professor Lerch es gerade erwähnte, und sich dem anvertrauen?
Also das kann man nicht einfach so pauschal beantworten. Das ist ja häufig so bei diesen wirklich komplexen ethischen Fragen. Und ich glaube, das passt sehr schön zu dem, was Herr Lerch gesagt hat. Es wird Bereiche geben, in denen sehr spezifisch kuratierte Datensätze als Trainingsdaten genutzt werden. Und in denen man der Ethikrat nennt das in der Stellungnahme den Grad der Delegation. Also wie viel einer Aufgabenkette gebe ich eigentlich der Maschine ab, relativ hochziehen wird können, weil man sehr sorgfältig trainierte Daten hat, also einen sehr sorgfältig trainierten Algorithmus hat, weil man die Datensätze wirklich kennt und weil man die Fabrikation und die Halluzination auf ein Mindestmaß runtergebracht hat. Jetzt muss ich Ihnen aber dazu sagen, und das schließt an den letzten Satz von Herrn Lerch an, das Problem der Halluzinationen ist vermutlich, das sagen mir Leute wie Fabian Theis und andere, die das bei uns entwickeln, nicht lösbar. Weil das sozusagen immanent ist der Tatsache, dass das nun mal eine statistische, also es ist Wahrscheinlichkeitsrechnung am Ende des Tages, die unglaublich beeindruckend und fantastisch. Aber das ist eben, und das sagt ja der Ethikrat auch, es ist kein bewusstes, planvolles, kluges Denken, wie es ein Mensch hat. Und es ist sehr unwahrscheinlich, ob es das mal geben wird. Ich schließe das nicht aus, aber die gegenwärtigen Systeme sind davon weit entfernt. Und deswegen werden die das immer haben. Und ich erkläre das meinen Medizinstudenten manchmal ganz gerne so: Stell dir das so vor. Ja, die Algorithmen, selbst wenn sie perfekt trainiert sind, stell dir das mal vor, du hast einen Algorithmus, der hilft im OP, sozusagen in einem OP-Roboter, steht mit am Tisch und führt ein Skalpell. Und im Vergleich zur Fachärztin oder zum Facharzt ist der 98% total präzise in der Schnittführung. Ja? Und Facharzt, Fachärztin nur 94%. Nur die 6%, die Facharzt, Fachärztin nicht präzise sind, sind Millimeter daneben, vielleicht zwei. Und dann kommen wir schon in den Bereich, wo es nicht mehr lege artis ist. Wohingegen der Algorithmus 98% total auf der Linie ist, aber bei den 2% kann es auch sein, dass der das Skalpell in den Hals schlägt. Also, das ist jetzt übertrieben, das kann man
Ja.
auch wieder absichern.
Aber
Aber
Eintrittswahrscheinlichkeit und Risiko gehen da nochmal unterschiedliche Wege.
in dieser Randunschärfe, so kann man das verstehen, können immer komplett irre Dinge passieren, weil da einfach kein bewusstes, ordentliches Denken ist. Und deswegen sagen viele meiner Kolleginnen und Kollegen, der Ethikrat auch und ich auch immer, wo es wirklich wichtig wird, wo es an den Menschen geht, wo es um entscheidende Dinge geht, muss zumindest der letzte Schritt einer menschlichen Kontrolle unterliegen. Das ist ihr Human in the Loop. Jetzt muss man dazu sagen, es werden gerade Systeme entwickelt, wo das kaum noch möglich ist. Und da muss man dann darauf drängen, dass in den einzelnen Elementen und Phasen der Entwicklung jedenfalls menschliche Kontrolle dafür sorgt, dass da bestimmte sozusagen Rahmen eingehalten werden, dass bestimmte Dinge gar nicht passieren können. Also sprich das mit dem Skalpell in die Halsschlagader, dass man sozusagen so Sicherungssysteme einbaut. Also das ist im Moment das ist wirklich sehr fließend. Meine Antwort wäre also, wo immer es geht mit den Algorithmen, insbesondere des maschinellen Lernens, das sind sozusagen so noch die klassischeren. Die umschriebenen Aufgaben an, die für uns in der Medizin irre wichtig sind, nach wie vor wahrscheinlich sogar mit die wichtigsten, weil da geht es um Medikamentenentwicklung, da geht es um Diagnostik, da geht es um Entscheidungsassistenzsysteme, durchaus auch in der komplexen Therapie. Das sind die Algorithmen, wo bei uns die Musik spielt und das ganze Zeug, was uns vom Schreibtisch entlastet. Da werden wir eine humane Letztkontrolle brauchen und auch haben können. Komplexer wird es bei den KI-Anwendungen, die sozusagen ganze Bereiche der Medizin, das beginnt jetzt, ne, man sieht immer wieder irgendwelche glänzenden Filme aus China oder so, wo sie schon irgendwie komplett roboterassistierte Krankenhäuser, denke ich mir mal, würde ich nie einen Patienten hinlegen. Niemals. Totaler Irrsinn, sowas zu machen. Aber das sind ja so Fallstudien und so Pilotprojekte, die so ein bisschen zeigen sollen, wo die Reise hingeht. Und da wird es sehr darauf ankommen. Und deswegen gibt es uns. Und deswegen arbeiten wir zusammen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern, dass man Wege findet, okay, wenn klassisches Human in the Loop einfach nicht mehr geht, weil schon so viel vorher entschieden und gemacht wird, dann muss man andere Wege finden, das trotzdem verantwortlich zu gestalten. Und das ist eine der großen Gestaltungsaufgaben gegenwärtig, wenn ich den letzten Satz sagen darf. Deswegen freue ich mich darüber, in der EU zu leben und in Deutschland, wo wir eine Regulierung auch wertschätzen bei aller Kritik, die man da haben kann. Da gibt es auch Ideen, wie man das verbessern kann, die das Recht des Einzelnen darauf, nicht geschädigt zu werden, noch in den Mittelpunkt stellt. Und das finde ich sehr wichtig. Und das ist eben in China und in den USA inzwischen, glaube ich, ein bisschen anders. Und deswegen würde ich mir wünschen, wir würden so eine Art Europe First Ansatz fahren und sagen, unsere Sachen, die kriegen so ein bisschen Welpenschutz, da setzen wir vielleicht die KI-Verordnung auch mal 3 oder 5 Jahre aus. Habe ich alles schon mit Juristen besprochen, geht alles. Aber ist natürlich kontrovers. Wir bevorzugen sozusagen die Systeme und die Tools, die bei uns entwickelt wurden, weil die sind von Anfang an, das haben wir ja beide beschrieben, immer schon ganz anders entwickelt als die, die aus den USA oder aus China kommen. Wir denken ganz anders. Wir sind viel verantwortlicher von Anfang an. Unsere Leute, die das bauen, auch die Unternehmen, die in Europa entwickeln anders als in China, als in den USA. Verzeihung, dass ich das hier so deutlich sage. Und gleichzeitig schnüren wir ihnen so ein bisschen regulatorisch die Luft zum Atmen ab. Und ich glaube, da sollten wir ein bisschen ausgleichen und das nach außen scharf stellen. Und da müssen wir festbleiben. Das ist einer der Gründe.
Mit dem Kampf der Systeme,
Da
mit
geht es
diesem
gerade,
Anspruch nicht
ja,
untergehen.
es geht um den Zollstreit und da geht es also am Ende des Tages
Ja.
um große geopolitische Fragen. Und nach innen sollten wir den Schatz, den wir haben, dieser verantwortlich entwickelnden Forscherinnen und Forscher, aber auch Unternehmer, der Mittelstand, da ist noch so viel zu holen in dem Bereich. Wir brauchen ja unsere eigenen Champions, die müssen wir ja hochbringen. Und da sind wir in Bayern eh gut, aber das müssen wir europaweit, deutschlandweit, müssen wir das noch viel, viel besser machen. Und da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Fantasie.
Herr Professor Lerch, jetzt haben Sie lange geschwiegen, aber ich habe sogar auf der Zoom-Kachel, bilde ich mir ein, gesehen zu haben, dass Sie einiges von dem, was Frau Büx gerade sagte, gerne kommentieren möchten.
Ja, also dem Letzten kann ich nur zustimmen. Wir brauchen einfach mehr Tempo und wir brauchen weniger Regulatorik. Und ich stimme auch Alena Büx hundertprozentig zu, dass unser Angehen an die Sache in Europa eine völlig andere ist. Aber ich komme jetzt mal zum Human in the Loop. Ein ganz schönes Beispiel, was sicher unsere Zuhörer auch alle verstehen, ist autonomes Fahren. Ich freue mich unglaublich auf autonomes Fahren. Ich muss manchmal 8 Stunden am Stück fahren und ich würde so gerne einfach lesen und arbeiten und nicht auf die Straße gucken und nicht am Lenkrad oder im Benzin rühren oder auch aufladen irgendwo müssen dann stundenlang. Autonomes Fahren ist eine fantastische Entwicklung. Aber, und das muss man zusagen, In Kalifornien wird es unheimlich vorangetrieben. Und bei uns gibt es dann immer große Aufreger über irgendwelche Freak-Unfälle. Also Dinge, Fehler, es passieren Fehler, die ein Mensch nie machen würde. Genau das, was Alena Büx gesagt hat mit dem Messer in den Hals. Sowas passiert dann beim Autofahren. Da dachte man, da wäre auch ein Fahrer nie drauf gekommen. Am Ende des Tages haben die Waymo-Taxis wesentlich weniger Unfälle als die von Menschen getriebenen Taxis. Das Gleiche passiert in der Medizin. In den USA kommen jährlich 800.000 Menschen durch Medizinfehler zu Schaden. Also es ist nicht so, als würden Menschen keine Fehler machen. Die KI macht auch Fehler. Man muss nur wissen, in vielen Bereichen ist sie heute viel besser als der Mensch und macht weniger Fehler. Sie macht nur Fehler, die Menschen nicht machen würden. Das macht uns etwas Angst, aber ich glaube, und Human in the Loop, wenn Sie ein vollständig automatisiertes Auto haben, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, für den Menschen einzugreifen. Da sind Sie genau an der Grenze. Im Moment sind wir,
Das nicht
ich glaube, bei Klasse 3 autonom fahren. Das heißt, Sie müssen die Hände am Steuer haben und Sie müssen zur Not bremsen können. Das geht noch. Ziel ist aber, in die Klasse 4 reinzukommen, wo der Wagen alles alleine macht und Sie auf dem Rücksitz am Computer arbeiten können, während Sie von A nach B gefahren werden und dann übrigens keinen Parkplatz suchen müssen, weil der Wagen natürlich wieder über Land fährt, sich auflädt und dann zurückkommt, Sie abzuholen. Also die Notwendigkeit für Parkplätze, alle diese Dinge werden sich radikal für unsere Innenstädte werden sich mit autonomem Fahren so viel schöner und besser gestalten, wenn es denn kommt, aber
Neue Welt.
der Human in the Loop, den gibt es dann irgendwann, ist er nicht mehr möglich. Das ist eine Grenze, wo man dann sehr großes Zuvertrauen haben muss, wo statistisch weniger Fehler passieren, aber
Ja,
wir
aber
neigen
wenn man
dazu,
dieses Vertrauen, wenn man dieses
richtig.
Vertrauen so nicht hat, man muss ja dann schon, man steht ethisch vor der Frage, was ist, wenn ein Autounfall oder auch ein ärztlicher
Richtig.
Kunstfehler, wenn dafür niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, dann stellen sich ja
Herausforderung.
ganze Welten innerhalb der Ethik, Frau Büx, auf eine ganz andere Weise. Wie geht man denn dann damit um? Da braucht es auch neue Antworten, oder?
Genau, daran wird aber gearbeitet. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen in einer Übergangsphase gerade, weil die Systeme noch, das muss man auch, das gilt durch, also in Kalifornien ist ja noch nicht so richtig breit ausgerollt. Also wir sind immer noch in der Experimentalphase und das ist ja auch gut so. Und da spürt man Unbehagen und da haben viele Menschen noch berechtigt Sorge, aber da entwickelt man die Antworten dafür. Und eine ganz entscheidende Frage ist, auch in der Medizin, was mache ich, wenn der Human nicht mehr in the loop ist und was passiert? Denn wir können Maschinen weder ethisch noch rechtlich Verantwortung geben. Das geht konzeptuell nicht. Und ich sag's mal ganz platt, irgendwie muss ja dann, bleiben wir mal beim autonomen Fahren, wenn dann was passiert, ne, wenn jetzt hier ein Unfall passiert, dann kommt die Polizei, startet ein Verfahren, wer war jetzt schuld? Also, ne, wenn ein Kind umgefahren wird oder so etwas Grauenvolles, dann beginnt genau diese Suche nach Zurechnung der Verantwortung, die ist für uns wichtig. Das ist nicht nur etwas, wo es um Geld geht, sondern da geht es um ein Grundprinzip, das letztlich unsere, ja, ein menschliches Grundprinzip, ein ethisches Grundprinzip, das sozusagen ein Stück unsere Gesellschaft durchwirkt. Und von dem zu verabschieden, glaube ich, nicht wirklich am Horizont steht. Und
Aber wie
entsprechend.
lässt sich das aufhalten? Also, wenn ich Sie richtig
Moment,
verstehe, gibt es da
das
dann überhaupt keine,
glaube
oder wo
ich.
ist konzeptuell dann der Spalt, in den man noch rein kann? Genau.
Haftungsrechtlich lässt sich das
Das,
klären.
ich wollte es gerade
Das ist
sagen.
nicht das Problem.
Ich hab einen Postdoc, eine Postdoc, die arbeitet gerade zu dieser, das nennt sich Suspension of Responsibility oder Responsibility Gap. Das ist eine Lücke, die da gerade aufgeht, aber die lässt sich erfüllen. Und der Ethikrat hat einen Begriff geprägt für diese Situation. Da kommt es sozusagen von einfach kausalen Verantwortungsbeziehungen zu Multiakteursverantwortung. Denn zum Beispiel wird ein Teil, und das haben wir im Moment nicht, also die Autohersteller, es sei denn, man kann nachweisen, es gab irgendeinen Fehler im Auto, sind bei einem Unfall raus. Das wäre nicht der Fall, wenn es um autonomes Fahren geht, weil natürlich diejenigen, die den Algorithmus eingebaut, trainiert haben, immer wieder perfektioniert haben, die werden ein Stück dieser Verantwortungshaftung übernehmen müssen. Und das ist nur ein Beispiel, wo neue Beziehungen entstehen. Und das diskutieren gerade nicht nur die Ethikerinnen und Ethiker, das diskutieren auch Philosophen und das diskutieren die Juristinnen und Juristen. Und da muss ich sagen, bin ich relativ zuversichtlich. Das werden wir für die, sowohl für die Medizin als auch fürs autonome Fahren, als auch für industrielle Fertigung und für viele, viele andere Bereiche, in denen wir diese Technologie hineinlassen, Schritt für Schritt entwickeln. Da gibt es schon sehr viel. Das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Bereich. Da bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich. Was die größte Herausforderung sein wird, ist unser tief eingebranntes Verantwortungsgefühl.
If something goes wrong, someone is to blame. Deshalb hatten wir doch Götter, deshalb haben wir doch Sonne und Donner und Blitz angebetet schon vor 8000 Jahren.
Aber geht es denn ohne? Ich sage mal, Sie hatten gesagt, es gibt da neue Beziehungen von Verantwortung, es gibt aber auch völlig neue Dimensionen von Verantwortung. Da kann ein Programmentwickler dafür verantwortlich sein, dass tausende Unfälle passieren, wenn er irgendwas falsch gemacht hat. Oder wir hatten von Ihnen, Herr Professor Lerch, vorhin das Beispiel mit Therapiemöglichkeiten, die ins Erbgut eindringen und wo man Entscheidungen trifft, die Generationen, einen ganzen kleinen Zweig der Menschheit, sage ich mal, bis solange es ihn gibt und er sich fortpflanzt, betreffen. Also kann man so eine Verantwortung denn noch tragen? Oder was hilft das Konzept von Verantwortung, wenn es praktisch so monströse Dimensionen annimmt, dass man mit dem Verantwortlichen es überhaupt nicht mehr in eine sinnvolle Relation setzen
Ja,
kann? Oh, da
bewusst
muss ich,
kein.
Entschuldigung, da muss ich, Herr Lech ist angesprochen, aber ich muss einmal kurz rein, weil das mein Hauptarbeitsbereich ist. Ich will nur an der Frage etwas aufzeigen. Es ist ein enormer Unterschied, ob ich spreche über die Verantwortungsketten bei einem Auto auf der Straße oder über eine Veränderung an der Keimbahn, die, wenn sie, auch das ist ja noch fraglich, vielleicht kann man die auch wieder rausholen, das weiß ja Lerch besser als ich, aber wir bleiben mal bei dem einfachen Fall, wo ich einmal eine Veränderung an einem Menschen in der Keimbahn mache, die dann wupp im gesamten Genpool ist. Und das finde ich wichtig. Man darf nicht so tun, als wäre das alles das Gleiche, sondern man muss die Ebenen, die Mühen der Ebene hier tatsächlich abschreiten und das wirklich jeweils sektorspezifisch und zum Teil sogar fallspezifisch anschauen, wie sich die Verantwortungsbeziehungen ändern. Deswegen finde ich diesen Bereich relativ hilfreich. Und da zu erwarten, wir hätten da sozusagen eine One-Size-Fits-All-Antwort, missversteht einfach tatsächlich. Deswegen wollte ich das so schnell einwerfen. Verzeihung.
Jetzt der Professor Lerch.
Nein, das sind wirklich große Unterschiede. Bewusst Keimbahn machen nur die Chinesen, die in einem völlig anderen ethischen Kontext, in einer ganz anderen ethischen Geschichte leben, das würden wir vermeiden. Aber die Frage ist, wo ist da die Grenze? Wenn ich zum Beispiel ein Embryo, der aus 4 Zellen besteht, diese Zellen genetisch so verändere, dass ein bestimmter Rezeptor, der dafür verantwortlich ist, dass der Patient überhaupt jemals AIDS kriegen kann. Also das war eines der spektakulären Beispiele. Wir wissen heute genau, welchen Rezeptor das AIDS-Virus braucht. Und wenn eine Mutation, das hat man zufällig rausgekriegt, weil es gab Menschen, die eigentlich AIDS hätten kriegen müssen, es aber nicht gekriegt haben, daran hat man das rausgefunden. Wenn man diesen Rezeptor ein bisschen verändert, dann ist dieser Patient lebenslang vor AIDS geschützt. Und so etwas wird es für andere Krankheiten auch geben. Kann man ja sagen, ist ethisch vertretbar, wenn jemand ein ganz hohes Risiko hat, an einer bestimmten Krankheit, die auch zum Tode führt, zu erkranken, dann könnte man doch in einem ganz frühen Stadium der Entwicklung hingehen und seine Zellen so verändern, dass er die Krankheit nicht kriegt. Aber erstens, wenn man das macht, weiß man natürlich nicht, ob es Kollateraleffekte gibt, die dann bei diesen Patienten vielleicht andere Eigenschaften zum Positiven oder zum Negativen verändern.
Phänomen Zauberlehrling kann man ja nie ganz vorgefeit sein.
Ganz richtig. Das Zweite ist, dass dann, wenn man das macht, natürlich in einem ganz frühen Stadium auch die Keimzellen betroffen sind. die dann an weitere Generationen weitergegeben werden. Und Langzeiteffekte sind natürlich immer was sehr Schwieriges und ist auch in der industriellen Entwicklung ist ganz, die Firmen hassen es immer, wenn man sagt, ja, ihr habt ein tolles Medikament und wir haben auch eine Zwei-Jahres-Studie und sehr vieles wird besser und die Nebenwirkungen sind vertretbar, wenn dann immer die Frage gestellt wird, und das haben wir bei einigen Medikamenten gehabt, zum Beispiel Schmerzmittel, die hervorragend gewirkt haben, die den Magen geschützt haben, es gab keine Geschwüre mehr, wo man dann aber nach 10, 15 Jahren festgestellt hat, die Menschen haben eine viel höhere Herzinfarktrate. Ja, und das hat die Firma zutiefst getroffen und ihren Aktienkurs abstürzen lassen und sie haben das Ergebnis auch bekämpft, was jetzt nicht besonders ethisch ist. Also Langzeiteffekte sind immer ganz schwierig und bei Pharmaentwicklung, auch da haben wir in Europa Regeln, dass diese Firmen dann Langzeitdaten sammeln müssen. Also selbst wenn sie zugelassen sind, selbst wenn das Medikament finanziert ist, müssen sie Langzeitbeobachtungen machen, um auszuschließen, ob Langzeiteffekte da sind. Wenn die sich aber jetzt über Generationen übertragen, dann kommen wir in ein ganz großes Dilemma und deshalb sind wir zu Recht in Europa zurückhaltend bei Gentechnik, wo die Möglichkeit besteht, dass sie in die Keimbahn kommt und nicht nur die somatischen Zellen von Ihnen und mir betreffen, die dann mit unserem Ableben dann auch ausgelöscht sind.
Man kriegt ja eine richtige große Sympathie für den regulatorischen Ansatz der Europäischen Union.
Ja,
Ich
der
würde
geht
Ihnen
auch,
zuhören.
bei manchen
Ich habe
Dingen
noch
geht er
eine
einfach zu
Frage.
weit.
Ich nehme jetzt nur noch eine Frage aus denen, die ich mir noch notiert hatte, raus, weil wir nähern uns dem Ende. Ich sage schon mal in die Teilnehmerschaft, wenn jemand eine Frage hat, bitte jetzt schon mal melden, damit ich weiß, ob es welche gibt und wie viele das vielleicht sind. Und während Sie sich melden, noch eine Frage an Sie, Frau Büchs. Sie haben in der Pandemie ganz einschlägige Erfahrungen gemacht mit aufgewühlten gesellschaftlichen Debatten. Gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, es ist wichtig, diese Mühlen der Ebene nicht zu übergehen. Haben Sie seit Corona ein anderes Sensorium dafür entwickelt? Wo ist der Punkt erreicht, wo man es nicht mehr den Fachleuten überlassen kann, sondern wo ich, auch wenn es wehtut, in eine gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche, öffentliche Debatte reingehen muss, damit ein Bewusstsein in der Bevölkerung entstehen kann, damit eine Meinungsbildung stattfindet, auf deren Basis man dann auch gesellschaftlich agieren kann?
Sehr viel früher,
Sehr viel früher schon.
als ich das gedacht habe. Ich glaube, wir brauchen beides. Viele der Dinge, auch das zur Keimbahn, da hat ja der Ethikrat, das war sogar noch, als ich noch nicht Vorsitzende war, sondern die AG damals zum Thema Keimbahneingriffe geleitet habe, da haben wir eine Stellungnahme geschrieben. Das ist ja hochkomplex. Also das ist Expertenterrain. Das muss man mal ganz klar sagen. Und gleichzeitig berührt es aber die Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat, also die Gesellschaft im Ganzen, das ist ja sagen wie so eine vorgestellte Entität, sondern die Menschen der Gesellschaft haben ein Recht darauf, dass so etwas nicht nur von Expertinnen und Experten diskutiert wird, weil es Menschheitsfragen berührt. Und deswegen wäre meine Antwort tatsächlich zu sagen, sehr viel früher, wissend, dass es im Augenblick seit einigen Jahren einen deutlich raueren Wind gibt in den öffentlichen Debatten, dass man sich da sehr rüsten muss und dass man auch in der Lage sein muss, Grenzen zu ziehen und im Zweifel zu sagen, also wer brüllt, der nimmt sich raus aus einer Debatte. So weit müssen wir uns dann nicht annähern. Also ich glaube, sehr viel früher, sehr viel offener. Wir haben uns da glaube ich, sagen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute zu sehr entfernt. Mit vielen unserer Debatten sind wir in einem Expertenbereich, der eben so hochkompliziert und so global ist, dass wir manchmal vergessen haben, wie wichtig das ist, dass wir immer den Kontakt halten, denjenigen, denen wir am Ende des Tages ja auch verpflichtet sind. Ich glaube, das ist erkannt. Es ist nicht leichter geworden, das zu tun. Aber ich glaube, man sollte es tun.
Mit diesen Ängsten werden wir zu tun haben, auch wenn wir sie vielleicht argumentativ entkräften können, aber so leicht sind sie ja nicht aus der Welt. Wir haben jetzt noch 6 Minuten und ich sehe eine Person, die sich im Schriftbild Borasio nennt. Vielleicht nennen Sie kurz nochmal Ihren Namen und stellen dann gerne Ihre Frage.
Professor
Ja.
Borasio ist Palliativmediziner.
Ah,
Sehr
wir kennen
schön.
ihn gut. Wunderbar, bitte sehr.
Vielen, vielen Dank, lieber Herr Wurde. Kompliment für diesen wirklich wunderbaren und anregenden Gespräch, das Sie beide
Dankeschön.
geführt haben, liebe Frau Büchsen, lieber Herr Lerch. Ich möchte schon einen kleinen Wermutstropfen reinbringen. Ein Aspekt ist ja nicht zur Sprache gekommen oder nur am Rande von Frau Büchs, als Sie den geopolitischen Kontext genannt haben. Der geopolitische Kontext ist ein äußerst gefährlicher. Und Sie müssen bei jeder KI, die Sie entwickeln, egal für welchen Zweck und gerade in der Medizin, mit der Möglichkeit rechnen, dass bösartige KIs entwickelt werden, um Ihre KI zu hacken und sie dazu zu bringen, genau das Gegenteil zu machen von dem, was diese KI vorhat. Bösartige Akteure gibt es überall, ob es jetzt Konkurrenzunternehmen sind, feindliche Staaten, Terroristen, was weiß ich. Das bedeutet, dass ein ethisches Imperativ aus meiner Sicht zu sein scheint, dass nicht nur ein Human in the Loop da ist, sondern dass für jede kritische KI-Anwendung, und das ist in der Medizin fast alles, außer dem Briefe schreiben, aber auch selbst dort, immer die Möglichkeit gegeben sein muss, komplett die KI auszuschalten und komplett auf Human, fully human zurückzukehren, was bedeutet, dass man extrem aufpassen muss, dass nicht die KI, weil sie zum Teil bequem ist, zu einem De-Skilling führt. Ja? Dann haben sie plötzlich keine Radiologen mehr, die die Sachen sehen können und sie sind dann komplett nackt, wenn diese KI ausgeschaltet werden muss, weil sie korrumpiert ist. Und das ist eine Gefahr, also da muss man nicht unbedingt Mission Impossible gesehen haben, um darauf zu kommen, dass es wirklich gefährlich ist.
Und wir haben ja insgesamt das Phänomen, dass die Kompetenzen der Ärzte auch an den Stellen nachlassen, wo die KI ihnen Dinge abnimmt. Sie haben beide nochmal die Gelegenheit, jetzt etwa eine Minute auf Herrn Borasio zu antworten und dann sind wir auch schon am Ende. Bitte sehr, wer mag anfangen?
Dann beginne ich, lieber Herr Borasio, wie schön Sie zu sehen, wie schön, dass Sie dabei sind. Das ist eine extrem wichtige Frage. Und ich würde ganz kurz darauf antworten, dass das De-Skilling eine der Aufgaben ist, die wir uns jetzt mal nur auf die Medizin bezogen in der Ärzteschaft nehmen müssen. Ich sage das anderen Berufen auch. Also ich sage es auch den Juristen und ich sage es den, was weiß ich, den in der Verwaltung und so, weil es geht jetzt darum zu gucken, welche Aspekte unseres Berufes können wir tatsächlich ziehen lassen. Wir haben das ja in der Medizin immer wieder. Wir haben die minimalinvasive Chirurgie als schönes Beispiel. Ja, da musstest du am Anfang auch alles noch offen können, und das, weil das immer noch der Standard war. Und dann geht man über die Lernkurve drüber und dann kann man das wirklich verlassen, dass der Standard offen ist und dann wird der Standard minimalinvasiv und man operiert immer seltener und so weiter und so fort. Und ein bisschen so kann man sich das auch vorstellen, aber es geht jetzt halt sehr schnell. Und deswegen müssen die Fachgesellschaften, das ist so meine Empfehlung, in ihren jeweiligen Disziplinen wirklich gucken, okay, was sind die Skills, die die Leute behalten müssen, die wir trainieren, obwohl, und zwar regelmäßig, das machen Piloten auch. Und das machen Fluglotsen und so. It's not rocket science, ja. Also das kriegt man schon hin, dass man sagt, welche Skills müssen unbedingt erhalten bleiben und bei welchen, sagen wir, komm, ist nicht spielentscheidend, sondern das darf so, da darf es ein Phasing out geben. Aber da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist wirklich was, was wir jetzt machen müssen. Also jetzt muss das in die Curricula, jetzt muss das in die Weiterbildung insbesondere. Das ist meiner Ansicht nach vor allem ein Weiterbildungsthema in der Medizin. Und das halte ich für absolut essentiell. Bin ich absolut bei Ihnen.
Vielen Dank an Herrn Professor Lerch. Können Sie noch entweder dazu was sagen oder wenn Sie allem zustimmen,
nein,
was Frau Büch sagte, gerne auch noch einen anderen Gedanken als Schlussstatement bringen.
De-Skilling ist ein Problem bei KI in vielen Bereichen. Wo wir es im Moment sehen, ist bei unseren Studierenden. Ja? Also wie gehe ich in eine Bibliothek? Wie hole ich mir aus dem Internet Datenquellen? Wie recherchiere ich einen Artikel für ein Projekt? Das nimmt einem ChatGPT alles ab. Und ich selber habe 5 Kinder, von denen 4 studieren. Und ich kann Ihnen sagen, diese Diskussionen sind anstrengend. Aber das Beispiel von Alena Büchs mit dem Piloten ist genau das Richtige. Keiner dieser Lufthansa-Piloten kann heute mehr mit einem Fieseler Storch von 1936 einen doppelten Looping fliegen. Dieser Skill ist verloren gegangen. Der kann aber auch vergessen werden. Ja, der Bedarf besteht nicht mehr. Dafür müssen Sie alle eine Notlandung ohne Instrumentenflug hinkriegen, in Sichtflug. Und ähnlich, genau das ist das Beispiel, was wir zumindest bei allen Interventionalisten haben müssen, um das zu machen. Die KI, wo sie sehr gut drin ist, Bilderkennung. Was wir also problemlos im Moment, wo wir sie relativ problemlos einsetzen, ist in der Pathologie, um Gewebeschnitte zu befunden, da ist sie inzwischen besser als der Assistent im vierten Jahr. Und in der Radiologie zur Auswertung von Röntgenbildern. Was ist, wenn die KI ausfällt? Es gibt inzwischen 25 KIs und angebotene Programme. Wenn davon eine ausfällt, sind immer noch 24 da, die es übernehmen können. Das heißt, es ist ein sehr feiner Grad, wie viel De-Skilling machen wir, lassen wir zu. Und was sind die Essential Skills, die wir einfach zwingend erhalten müssen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. Bei unseren Studierenden geht es aber los, ja, die eben keine Essays mehr schreiben. Und ich glaube, die größte Veränderung, die sich auf KI einstellen muss, ist die akademische Lehre. Wir müssen ganz anders unterrichten und wir müssen ganz anders prüfen im Zeitalter von KI. Und das werden unsere Lehrenden ganz schnell lernen müssen.
Jetzt komme ich mir ganz schlecht vor, dass ich an dieser Stelle unterbrechen muss, weil wir die 13-Uhr-Marke bereits überschritten haben und jetzt gab es kein persönliches Schlusswort, sondern nochmal eine Wendung, mit der man eigentlich nochmal eine Stunde würde diskutieren wollen. Ich muss also tatsächlich alles, was offen geblieben ist, auf ein anderes Mal vertagen. Ich danke Ihnen aber vielmals dafür, dass Sie sich diese Mittagsstunde genommen haben, Frau Professor Büchs, Herr Professor Lerch und auch Herr Professor Borasio, dass Sie sich dieser Fachexpertenrunde zugesellt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe auch, dass viele sich das hinterher noch online anschauen oder anhören werden. Noch einmal einen herzlichen Dank an Sie beide und ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem Kontext, virtuell oder analog, einmal wieder. Dankeschön.
Dankeschön.
Wiederschauen.
Tschüss.
Wiederschauen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.